Der Datenschutzgeisterjäger Neub beschwört das Strafrecht. Es beginnt die Jagd auf die Fratze der globalen Gesichtsdatenbank. So geht das nicht.
Die Fratze.
Dann machen wir nochmal neu, oder? Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update der Migosens. Wir begrüßen euch und ja, heute am 31. Oktober 2025 und es ist Halloween und wir haben eine kleine Besonderheit für euch vorbereitet. Es soll schaurig schön werden, auch heute. Redaktionsschluss war um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Droschinski und an meiner Seite heute
Gregor Wortberg. Hallo Laura.
Hallo. Vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben schon mal ein paar Minuten eingesprochen und wir mussten so lachen.
Es wird keine leichte Folge, vor allem für den Schnitt. Schon mal viele Grüße und vielen Dank an der Stelle.
Aber wir haben schaurig schöne Themen am heutigen Freitag dabei. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, die habe ich mitgebracht. Zwischen Grablicht und Gerichtssaal ist der erste Titel. Der EuGH entscheidet, ob das EU-USDPF lebt oder als drittes Abkommen im Datenschutzfriedhof ruht. Schrecken ohne Einwilligung. LDI NRW bremst den Taxi-Chat-Spuk aus. Und süße sonst Verschlüsselung. Forsa-Umfrage zur Angst vor Fernzugriff.
Ach herrlich. Ja, ich habe was mitgebracht aus dem Brüsseler Hexenkessel. Neue DSGVO-Rituale für Cross-Border-Fälle. Schneller, straffer und unheimlich einheitlich soll es werden. Dann der Datenschutzgeisterjäger Neub beschwört das Strafrecht. Es beginnt die Jagd auf die Fratze der globalen Gesichtsdatenbank. Und es herrscht eiskalter Nordwind, denn 65 Millionen norwegische Kronen, das Urteil, das Werbevampire fernhält und ausdrückliche Einwilligung heraufbeschwört. Ich finde, das können wir immer so machen.
Wir machen einfach weiter. Wir finden noch ein paar Themenfolgen für jede Woche.
Richtig.
Ja.
Aber leg mal los mit der ersten Nachricht.
Das Schöne ist, bei der ersten Nachricht darf ich im Halloween-Stil bleiben. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Die Frage ist dann nämlich, ist das EU-US-Data-Privacy-Framework 2 Jahre nach dem Angemessenheitsbeschluss auf dem Weg ins Grab? Den zu Halloween passenden Namen trägt nämlich der französische EU-Abgeordnete Philippe Latombe, aus dem Französischen eben übersetzt, das Grab. Und dieser hat nämlich nun bestätigt, dass er gegen das Urteil des Europäischen Gerichts aus September diesen Jahres, welches ja im Wesentlichen das Datentransferabkommen gestärkt hat, Rechtsmittel vor dem Europäischen Gerichtshof einlegen wird. Nach dem Ende von Safe Harbor und dem Privacy Shield könnte nun quasi ein Schrems III-Urteil oder vielmehr ein, jetzt wieder Halloween-Wortwitz, Grabesurteil folgen, um beim Namen zu bleiben. Und ja, Latombe zweifelt insbesondere an der Unabhängigkeit des amerikanischen Data Protection Review Boards an. Dies sei weder neutral und es fehle die Distanz zur Exekutive des Landes. Und in der Folge sei eben weder der wirksame Rechtsschutz noch die Entscheidung durch ein unabhängiges und unparteiisches Gericht garantiert. Das DPF sei folglich nicht mit der EU-Grundrechtscharta sowie der DSGVO vereinbar. Weitere Kritikpunkte sind die bekannte Sammelwut durch US-Geheimdienste wie der NSA. Und natürlich hat das durch den EuGH zu erwartende Urteil eine bekannte Brisanz, eben durch die Abhängigkeit tausender Unternehmen von US-Diensten, die natürlich sich Rechtssicherheit wünschen bei der Datenübermittlung in die Vereinigten Staaten. Dementsprechend schadet es sicherlich grundsätzlich nicht, schon mal die SCCs zu prüfen, zu aktualisieren und vielleicht auch nochmal eine TIA, das Transfer Impact Assessment, zu aktualisieren, sofern denn vorhanden, weil das kann natürlich dann auch wieder auf den Plan gerufen werden.
Richtig, wir werden nicht müde, das immer wieder anzumerken, dass hier doch mit den SCCs man doch erstmal gut beraten ist, glaube ich. Ja, die EU einigt sich politisch auf neue Verfahrensregeln und somit sind eben schnellere und einheitlichere Cross-Border-Fälle in Sicht. Ganz kurz zusammengefasst, eben nach anhaltender Kritik an langsamen und uneinheitlichen Verfahren bei grenzüberschreitenden DSGVO-Fällen hat nun das Europäische Parlament die finale Abstimmung über die neuen Verfahrensregeln durchgeführt. Bereits am 16. Juni diesen Jahres gab es ja eine vorläufige politische Entscheidung zu dem Thema. Und ja, die folgenden Kernpunkte eben, die diese Einigung nun enthält, ist zum einen eine frühzeitige Sondierung zwischen den Aufsichtsbehörden, also eben um Streitpunkte von Anfang an zu klären. Dann soll das Kooperationsverfahren vereinfacht werden, insbesondere bei eben eindeutigen Fällen ohne volles Kohärenzverfahren. Das hat ja auch immer sehr aufgehalten in der Vergangenheit. Dann hat man sich auf Fristen für Beschlussentwürfe der federführenden Behörden geeinigt und elektronische Fallakten soll es zukünftig auch geben, eben zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. In dem Moment dachte ich, ja, schade, dass man das sogar noch aufschreiben muss. Und weiter geht's mit ja, gerichtlichem Druck gegen Untätigkeit. Denn eben sollten Klagen verzögert werden wegen Nichtbearbeitung, soll das halt zukünftig auch mit in den Fokus kommen. Ich glaube, fast alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es auch, also eben dieses dezentrale Durchsetzungssystem der DSGVO, was ja eben dazu führt, dass eben alle Mitgliedstaaten ihre eigenen Datenschutzbehörden eingerichtet haben, haben ja eben in Vergangenheit immer wieder zu Hürden geführt bei der Zusammenarbeit. Und ja, ich finde persönlich es schön, dass man jetzt hier nochmal klare Regeln verabschiedet hat, was sicherlich die Planbarkeit und Geschwindigkeit verbessert, die halt im Rahmen ja von Beschlussentwürfen nicht ganz unwichtig sind, weil es ja eben auch zu Rechtssicherheit führt und natürlich auch am Ende, ja, glaube ich, immer positiv ist, wenn hier auch EU-Recht auch in möglichst vielen Staaten auch gleich gehandhabt wird. Wen es aber auch interessiert, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, ist ein ganz kleiner Art von Lesetipp schon jetzt, weil wir packen euch gerne hier auch in die Shownotes die noch detaillierteren Ausarbeitungen der Europäischen Kommission.
Wunderbar. Ich mache mit dem Taxispuk weiter, den ich angekündigt hatte. In einer veröffentlichten Pressemitteilung hat nämlich die NRW-Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Bettina Geig bekannt gegeben, einem Taxiunternehmen die Nutzung von WhatsApp untersagt zu haben. Clickbait wäre gewesen, wir hätten über WhatsApp gestartet, aber das hat mir gar nichts mit WhatsApp zu tun. Die Untersagung wäre meines Erachtens bei jedem anderen Messenger-Dienst auch folgerichtig gewesen. Es gab nämlich zwei WhatsApp-Gruppen in diesem Taxiunternehmen und da haben die sich fröhlich viele Daten hin und her geschickt, nämlich Fotos von Kundinnen und Kunden, von Personal- und Schwerbehindertenausweisen, Namen, Adressen, Überweisungen, Rezepte, Kliniknamen und Termine. Also die Liste ist da recht lang. Die Gruppen trugen den passenden Titel Taxi-Newsletter und Taxi-Check-up-Krankenbeförderung, also auch wieder irgendwie alles mit dabei. Dem natürlich noch nicht genug. Es wurde auch noch ein Foto von einer Person, welche nicht gezahlt hat, aus sozialen Netzwerken herausgesucht und dann auch noch in den Gruppen geteilt, damit man es wegen der angeblichen Zahlungsunfähigkeit nicht mehr transportieren soll. Also so ein bisschen was schiefgelaufen ist da schon. Darüber hinaus kommt natürlich auch noch die Herausforderung, dass je nach WhatsApp-Einstellung die Daten dann natürlich auch in den Galerien der Handys gespeichert werden, dauerhaft gespeichert werden und natürlich auch nach Austritt aus der Gruppe nicht gelöscht werden. Das alles natürlich ohne Wissen und Einwilligung der betroffenen Person. Und in der Folge hat die LDI NRW die Praxis untersagt. Das Unternehmen hat dem wohl bereits auch Folge geleistet. Zudem werde nun auch noch die Verhängung einer Geldbuße geprüft. Das LDI NRW betonte, dass die Praxis natürlich auch bei anderen Taxiunternehmen jetzt nicht unwahrscheinlich sei und diese Information, diese Pressemitteilung natürlich auch als Sensibilisierung vor einer unrechtmäßigen Verarbeitung diene. Tipp für die Praxis sind natürlich auch, die gelebten Praktiken im Unternehmen natürlich auch zu prüfen und mal genauer hinzuschauen, wie sinnhaftig und zulässig das vielleicht das Ganze dann auch ist. Und da grundsätzlich empfiehlt es sich darüber hinaus natürlich auch eindeutige und in der Folge natürlich auch zulässige Kommunikationskanäle mit seinen Beschäftigten zu kommunizieren und zu definieren.
Mitarbeitersensibilität hört ja auch nicht beim Taxifahrer auf,
nee.
Wie wir heute gelernt haben. Ich komme zum Geisterjäger des Datenschutzes, nämlich Neub hat in Österreich das Strafrecht aktiviert und stellt Strafanzeige gegen Clearview AI. Also die Datenschutz-NGO Neub hat in Österreich Strafanzeige gegen Clearview AI und auch verantwortliche ManagerInnen erstattet. Hintergrund sind laut ihrer Pressemitteilung jahrelange DSGVO-Verstöße durch eben massenhaftes Scraping von Gesichtern und die fortgesetzte Missachtung bereits verhängter EU-Bußgelder. Die Anzeige stützt sich unter anderem auf nationale Strafnormen nach Artikel 84 DSGVO, eben in Verbindung mit dem Datenschutzgesetz aus Österreich, dem Paragraphen 63 dort. Ziel ist eben, die persönliche Haftung bis hin zu Freiheitsstrafen zu erwirken. Die Anzeige ging nun am 28. Oktober ein, also mal sehen, was daraus wird. Das Geschäftsmodell von Clearview AI sammelt ja eben Gesichter. Nach ihren eigenen Angaben über 60 Milliarden Bilder haben sich da mittlerweile angesammelt, eben aus frei zugänglichen Quellen und bietet Suchabgleiche für Behörden und andere Akteure an, eben mit einer hohen Reidentifikationsgefahr und eben auch dadurch mit einer massiven Eingriffsintensität für die Betroffenen. Mehrere EU-Behörden, also Frankreich, Italien, Niederlande und ich meine auch Griechenland wären dabei gewesen, haben ja eben Clearview ja auch bereits Bußgelder und Verarbeitungsverbote auferlegt. Grund sollen da wohl insgesamt, habe ich gelesen, um die 100 Millionen Euro mittlerweile zusammengekommen sein, die aber wohl das US-Unternehmen bislang faktisch ignoriert, so Neub. Also Neub nutzt jetzt eben strafrechtliche Sanktionen nach österreichischem Recht als neues Werkzeug, nachdem eben die Verwaltungsstrafen kaum vollstreckt werden konnten. Und der Paragraph 63 DSG regelt eben Sanktionen um die Datenverarbeitung mit Gewinn- oder Schädigungsabsicht, was eben auf Grundlage dessen vom Gericht durchaus mit Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder auch mit Geldstrafen bis zu 720 Tagessätzen bestraft werden kann. Clearview war ja auch ziemlich oft Gast gewesen bei uns. Nicht Gast im Podcast, sondern schön wär's. Nein, aber durchaus immer mal wieder Thema.
Stammgast.
Genau, Stammthema, müssen wir glaube ich sagen. Aber ja, ich persönlich bin natürlich total gespannt, was da weitergeht oder wie es da weitergeht, besser gesagt. Und wie ist da, aber ich glaube, dieses Neub und Datenschutzgeisterjäger, das merke ich mir, finde ich total gut.
Wir haben eine Folge voller Erkenntnisse.
Ist ja was Wahres dran.
Eine Halloween-Überleitung zu meiner nächsten Folge habe ich nicht so ganz, aber ich hatte eingangs mitgeteilt, dass es oder schon davon berichtet, dass es eine Forsa-Umfrage gegeben hat. Und konkret ist die im Auftrag von Strato erfolgt. Da haben gute 1000 Leute mitgenommen aus dem August diesen Jahres. Und die zeigt im Wesentlichen, dass die Befragten im deutschen Raum ihre Daten, um in der Halloween-Sprache zu bleiben, nicht in fremden Katakomben wissen wollen. Also, dass die keinen außereuropäischen Zugriff haben wollen, also Zugriff durch außereuropäische Institutionen. Diese 75% werden gestärkt, also 75% der deutschen Cloud-Nutzer, dem sei hinzugefügt. 73% legen darüber hinaus dann auch Wert auf europäische Serverstandorte. Also nicht nur der Zugriff ist da ein Thema. Ist eine Steigerung um gute 9% aus dem Jahr 2019. Also der Trend geht ja in eine eindeutige Richtung und eine große Mehrheit, nämlich von 65%, ist da auch der Meinung, dass der Preis im Vergleich zur Souveränität dann eine kleinere Bedeutung hat. Neben dem Preis geht es dann auch so weit, dass 67% der Nutzer auch wirklich konkrete Datenschutzbedenken haben, wenn sie einen Nicht-EU-Dienst nutzen. Dementsprechend ist es auch ein wichtiges Auswahlkriterium. Übrigens, ein Altersgefälle ist da auch festzustellen, während bei den 30- bis 44-Jährigen da gute 64% Bedenken haben, sind es bei den 60- bis 75-Jährigen 82%. Also es geht ja auch anscheinend in eine interessante Richtung. Nichtnutzer gibt es übrigens auch noch, 34%. 88% speichern davon dann lieber lokal und 79% fürchten eben davon dann einen unbefugten Zugriff. Aber 40% davon können sich künftig auch deutsche Cloud-Angebote vorstellen. Die Ergebnisse passen natürlich zur aktuellen Debatte um die digitale Souveränität und ist auch das EU Cloud Frameworks, EU CSF. Und da ist die Botschaft natürlich irgendwie ganz klar, dass da digitale Souveränität Konjunktur hat und Vertrauen da natürlich am Ende ein wesentlicher Faktor ist bei der Entscheidung, für welches Cloud-Netzwerksystem man sich dann am Ende des Tages entscheidet.
Finde ich aber besonders schön, also dass das die Umfrage auch nochmal bestätigt, dass eben eine wachsende Zahl eben bereit ist, für europäische Serverstandorte halt eben tiefer in die Tasche zu greifen.
Ja, sollte den Anbietern halt auch irgendwie Zeichen geben, ja, dass es da ein guter Moment ist, auch zu investieren.
Richtig, genau. Norwegen bestätigt Millionen Bußgeld gegen Grindr und stellt eben fest, dass die Einwilligungspflichten nicht erfüllt worden sind und auch es hier besonders um sensible Daten geht. Die Berufung von Grindr gegen die Datenschutzstrafe wurde vom norwegischen Berufungsgericht Borgarting-Langmansdrett, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, eben abgewiesen. Die Buße belief sich 2024 auf 65 Millionen norwegische Kronen. Das sind umgerechnet 5,5 Millionen Euro. Und ja, nach der aktuellen Entscheidung bleibt dieses wohl auch bestehen. Das Gericht bestätigte hier drin, dass eben das Teilen von Grindr von Nutzerdaten, da damals handelte es sich eben um Standortdaten, aber auch IP- und App-IT-Daten, dass diese halt eben nicht ohne eine gültige Einwilligung erfolgt sind und dass schon allein die Tatsache, dass jemand Grindr nutzt, eine besondere Kategorie personenbezogener Daten sei im Sinne von Artikel 9 DSGVO. Also wer es nicht weiß, Grindr ist eben ein Datingportal, was eben insbesondere Personen aus der LGBTQ-Szene die Möglichkeit gibt, sich zu vernetzen. Punkt. Und zu treffen. Ja, jedenfalls war das halt so ein bisschen auch die Diskussion dabei, dass Grindr eben gesagt hat, nee, allein, dass jemand bei uns sich anmeldet und wir dann vielleicht an Werbepartner diese Daten teilen, da sahen sie halt eigentlich den Artikel 9 nicht als anwendbar an. Und das hat jetzt eben das Gericht halt, hier hat das Gericht jetzt auch dem widersprochen. Deswegen, es ist zwar noch eine Revision möglich, also das ist noch nicht abgelaufen, die Frist hierzu, aber nichtsdestotrotz haben wir es jetzt nochmal mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben damals 2024, genau, hatte ich ja gesehen, haben wir auch zu berichtet, aber vielleicht nochmal, ja, besonders betonenswert eben das Thema Klarstellung beim Thema besondere Kategorien. Das ist also hier auch eine durchaus Ableitung aus dem Kontext heraus, durchaus ausreichend sein kann, um Daten als sensibel zu qualifizieren und somit auch, dass eben strengere Anforderungen greifen. Und dass eben auch hier in diesem Urteil nochmal auch die Einwilligungshürden erhöht werden oder wurden. Denn hier war es so, dass eben das Akzeptieren von Datenschutzhinweisen und daraus auch das bloße Weiternutzen einer App für Grindr damals ausgereicht hat, um eben eine wirksame Werbeeinwilligung einzuholen. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich wenig überraschend. Das wissen wir, glaube ich, jetzt schon mittlerweile schon aus sehr vielen Entscheidungen, dass das als wirksame Einwilligung eben nicht ausreichend ist.
Ja, ich bin schon durch mit meinen Meldungen für diese Woche. Die drei genannten waren es. Ich habe ja aber noch eine oder mehrere Veröffentlichungen, Veranstaltungen mitgebracht. Vielmehr mehrere Veröffentlichungen des europäischen Datenschutzbeauftragten. Der war nämlich fleißig, ja, in den letzten Tagen, in dieser Woche. Mehrere Themen hat er veröffentlicht. Unter anderem hatte er überarbeitete Leitlinien für den Umgang mit generativer KI vorgestellt. Sich auch nochmal zu den Zuständigkeiten der Überwachung des neuen Ein- und Ausreisesystems im Schengen-Raum geäußert und über die Chancen des Secure Multiparty Computation Systems berichtet, mit dem mehrere verantwortliche Stellen jeweils Daten austauschen und dann Berechnungen durchführen können. Also zum Beispiel Krankheitsvorhersagemodelle bei Krankenhäusern etc. pp. Das alles verlinken wir euch nochmal in den Shownotes zu den jeweiligen Veröffentlichungen.
Was wir auch in die Shownotes packen, ist eine Checkliste für Datenschutz- und Datensicherheitsstandards bei Anträgen auf Datenzugang nach Artikel 40 Absatz 4 DSA. Jetzt schluckt vielleicht der eine oder andere und sagt, was soll das denn? Also der hamburgische Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat halt eben neue Regelungen des DSA, also Digital Services Act, erläutert. Und diese sollen eben Forschenden ab Ende Oktober jetzt ermöglichen, Zugang zu nicht öffentlichen Daten sehr großer Online-Plattformen und Suchmaschinen zu beantragen, um eben systemische Risiken zu untersuchen. Also nachvollziehbar, dass es hier datenschutzrechtliche Anforderungen einzuhalten gilt. Und das möchte man jetzt natürlich mit dieser Checkliste auch mit unterstützen. Also wen es interessiert, schaut gerne bei uns einmal in den Shownotes vorbei. So, das war's für heute. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, das könnten wir öfter tun. Aber wie gesagt, unsere Cutter uns, glaube ich, dafür hassen. Ja. Aber wir haben sehr, sehr viel gelacht. Ich hoffe, das ist rübergekommen in der Folge. Lieber Gregor, vielen Dank dir.
Ja, danke dir auch. Und schaurige Grüße an unsere Hörerinnen und Hörer.
Richtig, genau. Wir wünschen euch heute ein schönes Halloween-Fest, falls ihr es denn feiert. Viel Süßes, wenig Saures. Und wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis bald.